und euch mal wieder zu sehen. Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht oder ein Thema mitgebracht, was vielleicht nicht so häufig vorkommt, worüber nicht so häufig unbedingt gepredigt wird. Ne, ihr seht es hier vorne schon, ich möchte mit euch über die Mütter von Jesus sprechen. Um genau zu sein, über eine Mutter von Jesus. Was meine ich damit? Klar, Jesus hatte nur eine Mutter, ne, Maria, das wissen wir. Aber wenn wir am Anfang vom Matthäus-Evangelium mal schauen, dann lesen wir dort von dem Stammbaum von Jesus, den Matthäus aufgeschrieben hat. Bei dem Stammbaum, das war damals ziemlich wichtig für die Juden, weil man so seine Zugehörigkeit zu einem besonderen Stamm oder zu einem bestimmten Stamm der 12 Stämme Israels nachweisen konnte. Man konnte nachweisen, wer seine Vorfahren waren. Das war besonders wichtig, klar, wenn man das Königtum anstrebte, dass man seine Linie zurück auf Juda und auf David ziehen konnte. Zum anderen aber auch für die Priester. Denn nur wer seine Nachfahren oder seine Vorfahren bis auf Levi zurückführen konnte und das nachweisen konnte, durfte auch offiziell Priester im Tempel sein. Doch nicht nur bei diesen Ämtern war es wichtig, seine Nachkommenschaft, seine Herkunft nachzuweisen, sondern auch bei einem, der im Alten Testament über viele hundert Jahre hinweg vorausgesagt wurde, dem Messias. Denn der Messias, der verheißene Retter Israels, sollte kommen als ein Nachfahre Abrahams, er sollte aus dem Stamm Juda sein und er sollte ein Nachkomme des Königs David sein. Alle drei Dinge weist Matthäus in diesem Stammbaum nach. Doch zwei Dinge fallen bei dem Stammbaum auf. Zum einen ist der Stammbaum sehr wahrscheinlich nicht vollständig. Das sehen wir zum einen daran, wenn wir mal Vergleiche anstellen, zum Buch Chronik zum Beispiel, wo auch viele Stammbäume drinnen stehen. Zum anderen ist es aber für die gut 2000 Jahre, die dort dieser Stammbaum umfasst, einfach zu wenig Generationen. Aber das Zweite, was auffällt, und das ist eigentlich noch spannender, dass in dem Stammbaum nicht nur Männer stehen, wie es normalerweise war, da war der Sohn von dem, dann war der Sohn von dem und so weiter, sondern es stehen sogar 5 Frauen mit drin. Und die Frage ist, warum legt Matthäus gerade Wert auf diese 5 Frauen in dem Stammbaum? Und ich glaube, dass sie einen ganz besonderen Punkt, einen ganz besonderen Schwerpunkt in der Vorfahrenschaft von Jesus ausmachen. Wir lesen dort von Tamar, von Rahab, von Bathseba, der Frau des Uriah, von Maria und um die soll es heute gehen, von Ruth. Ich denke, die Geschichte von den meisten Namen werdet ihr ungefähr noch im Kopf haben. Ihr werdet kennen, vielleicht sogar noch aus der Kinderstunde, aus dem Kindergottesdienst. Tamar, die Schwiegertochter und spätere Frau von Juda. Rahab, die Hure von Jericho, die die Boten und die Kundschafter Israels aufgenommen hat, als sie nach Jericho gekommen sind, um zu schauen, okay, wie können wir in die Stadt reinkommen. Und heute geht es ein ganzes Stück später weiter. Ihr kennt die Geschichte, Israel war im Land Ägypten, Gott hat es herausgeführt durch Mose, hat im Sinai einen Bund mit ihm geschlossen. Und nachdem sie dann durch die Wüste gewandert waren, kamen sie schließlich unter Josua nach Kanaan, in das gelobte Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und nachdem sie dort Jericho und noch einige Städte mehr erobert haben, haben sie sich angesiedelt in dem Land und haben dort gelebt. Und bis dahin ging eigentlich alles recht gut soweit. Doch dann starb Josua. Und mit dem Tod Josua geht es in der Geschichte Israels wieder mal bergab. Denn so beginnt die Zeit der Richter. Und die Zeit der Richter, die hatte ein ganz besonderes Motto, was man so über diese Jahre schreiben kann. Und dieses Motto, das lesen wir in Richter 21, Vers 25. Dort steht: Damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder tat, was er für richtig hielt. Klingt nach einem recht modernen Motto, aber auch damals war das schon vorhanden. Das Ergebnis war allerdings, dass das Volk sich von Gott abwandte, Gott eines der Nachbarvölker nach Israel schickte, um es zu strafen, um Gericht zu bringen. Daraufhin kehrte das Volk wieder zu Gott um, es tat Buße. Und Gott erhörte sein Gebet, hörte das Gebet seines Volkes und er sandte einen Richter, um das Volk zu befreien. Doch sobald es dem Volk wieder gut ging, wandten sie sich wieder von Gott ab. Es kam wieder ein anderes Volk als Gericht nach Israel hinein. Israel wandte sich Gott zu, Gott sandte einen Richter und so weiter und so weiter. Das war so ein ewiger Kreislauf in dieser Zeit. Was dabei wichtig war in der Zeit oder was auffällt, ist, dass zum einen das Volk sich immer wieder von Gott abwandte, dass es nicht schaffte, mit Gott zu leben, und zum anderen, dass selbst die Priester, selbst die, die eigentlich dafür zuständig waren, als Mittler zwischen dem Volk und Gott zu wirken, es nicht schafften, ein richtiges und gutes Priestertum zu leben. Wir lesen im Buch Richter viel von Krieg, von Mord, von Totschlag. Und gerade die letzten Kapitel im Richterbuch sind ganz schön brutal. Und wenn wir dann weitergehen ins Buch Samuel, dann lesen wir von noch mehr Krieg und noch mehr Tod. Von den Kriegen, die Saul führt, von den Kriegen, die David führt. Und mitten in diesen Geschichten, zwischen diesen beiden Büchern, steht das Buch Ruth. Und ich finde, es ist wie so eine Oase in der Wüste. Es ist eine Geschichte von Treue und Liebe. Und diese Erzählung zu lesen, tut einfach gut. Zwischen diesem ganzen Krieg und Mord und Tod. Das Spannende an Ruths Geschichte ist, sie zeigt, dass es möglich ist, auch in chaotischen Zeiten gottgefällig zu leben. So zu leben, wie es Gott gefällt, auch wenn alle anderen es anders leben. Und zum anderen ist es Spannende, dass gerade eine Ausländerin es schafft, oder das schafft, woran Gottes Volk scheitert. Nämlich ein Leben im Glauben, ein Leben im Vertrauen auf Gott. Aber lasst uns mal einen Blick in die Geschichte von Ruth hineinwerfen. Und ich fange an, ganz am Anfang, bei Ruth 1, Vers 1 bis 5. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in der fruchtbaren Gegend im Hochland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie dann im Ackerland Moabs wohnten, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Wie schon gesagt, wir befinden uns mitten in der Zeit der Richter. Und es brach eine große Hungersnot aus. Wahrscheinlich auch als Gericht Gottes über sein Volk, weil sie sich wieder mal von ihm abgewendet hatten. Elimelech zieht nun mit seiner Familie aus dem verheißenen Land weg nach Moab. Und es erinnert ein bisschen an Abraham, der in einer ähnlichen Situation auch während einer Hungersnot aus dem verheißenen Land zog nach Ägypten. Bei beiden Geschichten fällt auf, dass Gott ihnen zwar die Verheißung gibt, dass er sie dort versorgen will, wo sie sind, aber sie trotzdem nicht auf diese Verheißung vertrauen und gehen. Und ich finde es spannend, wie gerade hier die Bibel Namen wieder mal verwendet. Elimelech, der Name, bedeutet so viel wie mein Gott ist König. Mein Gott ist König. Und dieser, der den Namen trägt, mein Gott ist König, vertraut seinem Gott aber nicht so, dass er die Macht hat, ihn zu versorgen. Auch dann, wenn es eine Hungersnot gibt, auch dann, wenn es schwierig ist, versorgt zu werden. Kurz darauf, nachdem sie nach Moab gezogen sind, stirbt Elimelech. Und seine beiden Söhne heiraten zwei Moabiterinnen. Für Israel war das eigentlich verboten. Es hieß, ihr sollt euch keine Frauen aus den anderen Völkern nehmen, weil immer die Gefahr bestand, dass man den Götzenkult aus dem Land mit in die Familie bringen könnte. Und wahrscheinlich, zumindest klingt es hier sehr danach, hat Elimelech so ein Stück seine Hände darüber gehalten, dass seine Söhne keine Moabiterin heiraten. Aber sobald er tot war, war die Tür offen und sie schauten, wen sie heiraten können. Und so kamen Orpa und Ruth in die Familie. Aus der Übergangslösung während der Hungersnot wurden letztendlich 10 Jahre. Und nach diesen 10 Jahren starben auch beide Söhne von Naomi. Für Ruth und Orpa bedeutete das, theoretisch können sie jetzt wieder zurückgehen zu ihrer Familie und wieder neu heiraten. Sie sind junge Witwen, aber sind wieder frei, neu zu heiraten. Doch für Naomi bedeutete dies, dass jetzt jegliche soziale Versorgung wegfiel. Sie hatte keinen Mann mehr, keinen Sohn mehr, der sie versorgen konnte. Und gerade in den Ländern um Israel herum gab es damals keine soziale Versicherung für Menschen, die alleine waren, die sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Sie war jetzt offiziell eine mittellose Witwe. Und in dieser Zeit besinnt sie sich darauf, wo sie eigentlich herkommt. Besinnt sie sich auf den Gott, den sie damals in Israel verlassen haben. Sie hatte gehört, dass die Hungersnot zu Ende war und sie wusste, dass, wenn sie nach Israel zurückgeht, dort zumindest per Gesetz eine Möglichkeit existiert, sich weiter zu versorgen. Weil Gott hatte dafür gesorgt, dass die Witwen und die Waisen, die Armen, die sich nicht selbst versorgen können, eine Möglichkeit haben, trotzdem versorgt zu werden. Da kommen wir später nochmal dazu. Aber auf ihrem Weg nach Hause, in ihre Heimat, kommt sie ins Nachdenken. Denn sie hat ja immer noch beide Schwiegertöchter mit dabei. Aber sie weiß auch, wenn diese beiden jetzt mit nach Israel kommen, dann haben sie eigentlich keine Aussicht auf eine Zukunft. Die Männer dort dürfen sie eigentlich nicht heiraten. Und gleichzeitig wird sie auch gedacht haben, rein menschlich mal gesehen, jedes Mal, wenn ich diese beiden sehe, werde ich wieder erinnert an die Zeit in Moab, daran, dass ich meinen Mann verloren habe, daran, dass ich meine Söhne verloren habe, daran, dass ich von Gott weggegangen bin mit meiner Familie. Und so wendet sich ihnen zu und spricht Folgendes. Jetzt. Und er sagte Naomi zu ihnen, kehrt um und geht wieder zu euren Müttern zurück. Jahwe möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Naomi gibt die beiden Frauen frei. Die Rücksendung zu ihrer Familie bedeutet, dass sie jetzt wieder offiziell frei sind, ihr Leben weiter für sich zu leben, neu zu heiraten, eine neue Familie zu gründen und damit auch ein Stück eine Ruhe zu finden, weil sie wieder sozial versorgt sind. Aber Naomi gibt ihnen gleichzeitig noch einen Wunsch mit. Und diesen Wunsch finde ich genial. Denn sie sagt wortwörtlich, sie wünscht ihnen die Barmherzigkeit von Gott für ihre Liebe. Wenn wir ins Hebräische mal schauen, da steht hier zweimal das gleiche Wort, das Wort Chesed. Im Hebräischen ist es so, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Es ist wie so eine Bedeutungswolke und je nachdem, wo das Wort verwendet wird, hat es eine andere Bedeutung. Und im Deutschen ist es ein bisschen anders, da hat jedes Wort ganz direkt seine Bedeutung und so ist das. Das Wort Chesed bedeutet aber so viel wie Güte, Barmherzigkeit, es kann aber auch Liebe oder Freundschaft bedeuten. Ruth sagt also, die Liebe und die Freundschaft, die ihr meiner Familie gegeben habt, die soll Gott euch wieder zurückgeben, indem er euch Barmherzigkeit gibt, indem er euch seine Güte zeigt. Und dieses Wort Chesed, deswegen betone ich das auch so, zieht sich durch das Buch Ruth immer wieder durch. Immer wieder wird Chesed bekommen, immer wieder wird Chesed gegeben. Immer wieder dreht sich das Ganze um diese Güte, um die Barmherzigkeit, um die Liebe, um die Freundschaft. Beide Töchter, beide Schwiegertöchter entscheiden sich nun, bei Naomi zu bleiben. Und sie redet ihnen nochmal ins Gewissen. Sie sagt ihnen nochmal, es gibt keine Chance für euch, irgendwie einen Mann zu finden dort. Woraufhin sich dann zumindest eine von beiden entscheidet, sich dann von Naomi zu trennen und zurück zu ihrer Familie zu gehen. Grundsätzlich ist diese Entscheidung nicht schlecht. Man kann sie nicht verurteilen dafür, dass sie zurück zu ihrer Familie geht, weil sie weiß, okay, da habe ich Möglichkeiten, wieder zu heiraten, dort habe ich Möglichkeiten, eine Familie zu gründen, wieder sozial sicher zu sein. Aber ein Satz, den Naomi sagt, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Weil sie sagt, Orpa ist zurückgegangen zu ihrer Familie und zu ihren Göttern. Und spätestens hier merken wir, dass die Entscheidung dieser Schwiegertöchter, zurückzugehen zu ihrer Familie oder mit Naomi zu kommen, nicht nur eine familiäre Entscheidung ist, sondern tiefer geht. Weil den Glauben an diesen Gott Israels zu leben, war eigentlich nur möglich, wenn sie mit Naomi zurückgingen. In Moab, allein auf sich gestellt, gab es dort eigentlich keine Möglichkeit, in diese Kultur das weiterzugehen, dort weiterzugehen. Und nachdem sich Orpa entschieden hat, zurückzugehen, redet Naomi auch Ruth nochmal ins Gewissen und sagt nochmal, komm, geh zurück, es ist besser für dich. Und da lesen wir dann von dem Bekenntnis von Ruth, was, denke ich, auch die meisten von euch kennen werden, was teilweise auch immer wieder mal bei Hochzeiten als Eheversprechen mit vorkommt. Und so lesen wir in Ruth 1, Vers 16 und 17, aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das ist so ziemlich das stärkste Freundschaftsbekenntnis, was man einem Menschen geben kann. Es ist fast wie ein Eheversprechen. Und ich glaube, so starke und so tiefe Freundschaften kennen wir selbst in der Bibel nur selten. David und Jonathan, das ist noch so eine Verbindung, die ähnlich ist, auf einer ähnlichen Ebene. Und Ruth entscheidet sich hier zum einen für eine räumliche Trennung zu ihrem alten Volk, zum anderen für eine soziale Trennung von ihrer alten Familie, aber eben auch für die religiöse Trennung von den alten Göttern, denen sie gefolgt ist. Sie war mit sichtbaren Götzen aufgewachsen, die teilweise brutal und grausam waren. Aber durch Naomi hat sie einen Gott der Liebe kennengelernt, einen Gott der Treue, einen Gott, der sein Volk versorgt, der es aus der Sklaverei gerettet hat. Und schon damals konnte Naomi, glaube ich, viele Geschichten von diesem Gott erzählen, wie er sein Volk versorgt und geführt hat. Und sie hörte von seiner Liebe, von seiner Sorge. Und diesem Gott wollte sie nun gemeinsam mit Naomi folgen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie sich entscheidet, mit Naomi nach Israel zu gehen. Naomi hatte verstanden, dass der Weg nach Moab falsch war. Und so kommt sie zurück in ihr Heimatdorf nach Bethlehem und spricht auch davon, dass sie zuvor mehr hatte, als sie dachte. Und jetzt alles verloren hat. Nicht nur den Besitz, den sie zurückgelassen hat in Israel damals, wo sie nach Moab gegangen sind, sondern auch ihren Mann, ihre Söhne, alles, was sie irgendwie hatte. In Moab war sie umgekehrt und kam mit zu Gott zurück. Und so befinden sich Naomi und Ruth irgendwo auf einer ähnlichen Reise. Ruth beginnt mit Gott zu leben, Naomi macht einen Neuanfang mit Gott. Und beides ist verbunden mit der Rückkehr in ihre Heimat. Ich finde es genial, wie Gott schon am Anfang der Geschichte am Wirken ist. Na, er nutzt die Vertrauenslosigkeit von Elimelech, um eine Moabiterin, eine Frau aus einem anderen Volk, zu sich zu holen. Und ich glaube, wir können aus dem Anfang der Geschichte von Ruth zwei Dinge lernen. Zum einen, egal wie falsch wir handeln, Gott kann und wird es nutzen für seinen großen Plan. Egal wie falsch unsere Entscheidungen manchmal sind, egal wie falsche Wege wir gehen, Gott will es trotzdem nutzen für seinen Plan. Es ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, den er mit uns gehen will. Und das Zweite ist, was ich hier lerne von Ruth, wenn ein Mensch einmal begriffen hat, um was es bei Glauben geht, dann kann ihn nichts mehr von der Entscheidung abbringen. Ruth hatte begriffen, worum es bei Gott geht, worum es bei der Beziehung zu Gott geht. Und deswegen konnte sie nichts mehr davon abhalten, mit Naomi zurückzugehen und zurück nach Israel zu kommen. Doch in Bethlehem angekommen, beginnt dann die Geschichte von Ruth eigentlich erst richtig. Und da schauen wir mal weiter in Ruth 2. Dort lesen wir: Nun hatte Naomi von ihrem Mann her einen entfernten Verwandten namens Boas. Das war ein reicher und geachteter Mann, der zur gleichen Sippe wie Elimelech gehörte. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi: Ich möchte gern hinausgehen und die Ähren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. Und Ruth kam zu einem Feld und las Ähren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich aber, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Was für ein Zufall. Ruth geht raus, sucht das erstbeste Feld, wo sie lesen darf, und wortwörtlich steht hier tatsächlich, ihr Zufall fand zufällig, dass das das Feld von Boas war, dem Verwandten von Elimelech. Ruth entscheidet sich, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Und sie nutzt den Weg, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, den Witwen und Armen damals hatten, um sich zu versorgen, wenn sie niemanden mehr hatten, der für sie arbeiten konnte, der für sie ein Feld bestellen konnte. Denn im Gesetz des Mose war geregelt, dass keine Nachlese gemacht werden durfte. Das heißt, wenn die Schnitter über das Feld gegangen sind, die Ähren geschnitten haben und zusammengebunden haben zu Garben, fielen meistens ein paar Ähren auf den Boden, die entweder aus den Garben rausfielen oder irgendwie mit beim Schneiden daneben fielen. Und diese Ähren durften nicht von den Schnittern aufgehoben werden. Normalerweise würde man sagen, okay, ich mache eine Nachlese, sammle den Rest ein, dass nichts vergeht. Aber das war per Gesetz verboten. Weil es hieß, wenn jemand arm ist, wenn jemand als Witwe lebt, Dann haben die das Recht, auf das Feld zu gehen und diese Ehren einzusammeln. Es ist quasi die Spende der Arbeiter an das arme Volk. Boas kommt nun von der Stadt zum Feld und er bemerkt direkt Ruth. Vermutlich kannte er ungefähr die Armen und die Witwen, die auf seinem Feld ehren lasen. Und er kannte direkt, ah okay, da ist jemand Neues dabei. Und er geht zu dem Vorsteher hin und fragt ihn über diese Frau aus. Wer sie ist, wo sie herkommt, was sie hier tut. Und dieser Vorsteher gibt ihr ein sehr, sehr gutes Zeugnis. Er betont ihren Fleiß. Er spricht davon, dass sie von früh bis abends auf dem Feld bleibt. Er sagt, sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Das heißt, sie kam früh mit den ersten Arbeitern aufs Feld und ging abends mit den letzten. Den ganzen Tag sammelte sie die Ehren, um sich und ihre Schwiegermutter zu versorgen. Und Boas bewundert das und gibt ihr daraufhin noch ein paar zusätzliche Rechte, unter anderem, dass sie das Leserecht auf seinem Feld hat, die gesamte Ernte lang, dass sie nicht irgendwo anders lesen muss, aber auch, dass sie den ersten Platz bei der Nachlese hat. Also sie durfte direkt hinter den Schnittern gehen und alles einsammeln, was dort lag. Und das war natürlich einiges mehr als auf späteren Plätzen. Und als Ruth sagt, oder Boas fragt, womit sie das verdient hat, warum sie das machen darf, gibt ihr folgende Antwort. Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Ruth bekommt hier bereits den Segen für das, was sie für Naomi getan hat. Aber gleichzeitig, das versteht sie vielleicht nebenbei noch nicht, aber Boas sieht das schon, sammelt sie auch oder wird sie Gott noch extra belohnen für das, was sie hier tut. Für diese Liebe, für diese Nächstenliebe, die sie Naomi bringt. Ruths Glauben zeigt sich hier nochmal mehr. Sie könnte jetzt stolz sein auf das, was Boas ihr sagt, auf das, was sie bekommt. Doch sie zeigt Demut als Reaktion auf Wertschätzung. Sie bezeichnet sich selbst als die niedrigste Sklavin von Boas. Sie stellt sich auf die unterste Stufe der Arbeiter. Und man sieht spätestens jetzt, dass sie die Situation mit ihrem Mann, mit dieser neuen Heimat, doch ein Stück mitgenommen hat. Na, ich meine, versetzt euch mal rein in die Situation. Sie hat ihren Mann verloren, sie geht mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land und Tag für Tag ist sie jetzt auf dem Feld unterwegs und sammelt Ehren. Das heißt, ihr Leben besteht eigentlich nur noch aus der Nahrungssuche und aus der Zeit zu Hause mit ihrer Schwiegermutter, aus dem Mahlen von den Getreide, aus dem Brotbacken und. Sie ist komplett abgeschieden und ihre Welt hat sich auf diese kleine Welt zusammengestaucht. Und ich glaube, dass sie das innerlich, trotz dem ganzen Zuspruch, trotz der Liebe auch ihrer Schwiegermutter, ein Stück mitgenommen hat. Und umso mehr wirkt dieser Trost und dieser Zuspruch von Boas in dem Moment. Dieser Segen, den er ihr zuspricht. Naomi hat verstanden, Gott hat sie nicht verlassen. Und sie lobt Gott für den Segen, den sie Ruth gibt, den er Gott gibt. Und sie merkt, dass der Segen, den sie Ruth verheißen hat, wenn sie zurückgeht zu ihrer Familie, sich jetzt erfüllt, obwohl sie mit Naomi gekommen ist. Was heißt das für uns? Die Aussage von Boas erinnert ein Stück an die Aussage von Jesus, die er in der Bergpredigt trifft. Dort lesen wir in Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mit jeder einzelnen Ehre, die Ruth liest, sammelt sie sich in dem Moment Schätze im Himmel. Weil sie aus Nächstenliebe handelt, weil sie aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter handelt. Für das, was sie tut, sammelt sie Segen Gottes. Und das Zweite, was wir hier sehen, Ruth vertraute darauf, dass Gott sie versorgen wird. Aber sie sagt nicht, okay, ich bleibe jetzt zu Hause sitzen, lege meine Hände in den Schoß und Gott wird uns schon versorgen, Gott wird uns schon was geben. Sondern sie vertraut darauf, dass Gott sie versorgen wird, geht aber auch gleichzeitig los und nutzt die Möglichkeiten, die Gott ihr gegeben hat. Das heißt, Gott hat dieses System zur Versorgung gegeben, dass man rausgehen kann, um Ehren zu lesen und mit einem Versorgtes als Witwe oder als alleinstehende Frau, als Armer. Und sie nutzt diese Möglichkeit und geht los. Und ich glaube, wir neigen oft dazu, wenn uns was fehlt, wenn wir was brauchen von Gott, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, wir beten dafür, Gott wird uns schon versorgen. Und es ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, im Vertrauen auf Gott loszugehen und an Türen mal anzuklopfen. Zu schauen, ob irgendwo eine Türe aufgeht, die Gott vielleicht uns dorthin gestellt hat, um uns zu helfen. Ich habe bei mir am Schreibtisch einen Satz hängen, der mir ein Stück als Leitsatz für meine Vorbereitungen, für Predigten, für Kids und Teenstreff und so weiter, was ich mache, helfen soll. Und dieser Satz lautet folgendermaßen: Bete so, als wäre jede Vorbereitung umsonst und bereite dich so vor, als wäre jedes Gebet umsonst. Anders gesagt, klopfe an jede Tür, auch wenn vielleicht alle verschlossen sind, und gleichzeitig, Entschuldigung, jetzt funktioniert mein Beispiel nicht. Anders, bete so, als wäre jede Tür verschlossen, an die du klopfst, und klopfe an jede Tür, als wäre jedes Gebet umsonst, sie zu öffnen. So geht's auf. Und ich glaube, dieser Satz, den hat ein Lehrer bei mir im Studium mal gesagt, wo es auch um Jugendarbeit und das ganze praktische Theologie ging. Ich glaube, dieser Satz kann auch so ziemlich jede Situation angewendet werden. Nicht nur auf eine Vorbereitung von irgendwas, von einem Thema, von einer Predigt, sondern auch auf jede Situation, die wir in unserem Alltag treffen. Weil ich glaube, darauf liegt Segen. Auf diesem aktiven Vertrauen auf Gottes Versorgung. Keinem passiven, wo ich nur zu Hause sitze und bete, sondern wo ich auch mal losgehe und schaue, hey, wo geht's weiter? Wo kann ich weiterfahren mit meinem Leben? 3 Monate lang ist jetzt erstmal Ruhe. 3 Monate lang hat Ruth Naomi versorgt. Und jetzt entscheidet sich Naomi, Ruth was zurückzugeben. Wir sind inzwischen am Ende der Ernte angekommen. Die Schnitter sind auf dem Feld fertig. Das Getreide wird gewurfelt, also in die Luft geworfen. Das Getreide vom Spreu getrennt, die Körner vom Spreu getrennt. Und in dem Moment, oder um zu verstehen, was jetzt als nächstes passiert, ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen oder ein soziales Konzept zu verstehen, was damals in Israel verwendet wurde. Und zwar das Konzept des Lösers. Das Konzept des Lösers hatte folgenden Inhalt. Das Land, was Gott Israel gegeben wurde, wurde als Geschenk Gottes an sein Volk angesehen. Und damit wurde jedes Landstück weiter vererbt an die Söhne, wenn ein Mann starb. Soweit ist es logisch, nachvollziehbar. Wenn jetzt allerdings der Mann keine Söhne hatte und starb, dann hatte der nächste Verwandte das Recht, dieses Land zu erben oder auch auszukaufen, um es weiterzuführen, damit das Erbe zumindest einigermaßen in der Familie blieb. Das ging aber auch so weit, dass wenn jemand so verschuldet war, dass er sein Land verkaufen musste an jemanden, dass Gott gesagt hat, okay, das ist möglich, aber nach 7 Jahren muss dieses Land wieder zurückgegeben werden an die Familie, weil es ist mein Geschenk an die Familie. In der Zeit der Richter kam zu diesem Löserrecht noch das Prinzip der Schwagerehe. Das heißt, wenn ein Mann starb, eine Frau hatte, aber keinen Sohn, dann war der nächste Bruder dazu verpflichtet, die Witwe des Verstorbenen zu heiraten. Und der erste Sohn, der aus dieser Verbindung herauskam, war oder galt rechtlich als der Sohn des Verstorbenen. Könnt ihr mir ungefähr folgen? Ja? Okay, das ist gut. Ja, bei der Wärme muss man nochmal nachfragen. Also, das sind die beiden Prinzipien, die jetzt zusammenspielen und das muss man ein bisschen verstanden haben oder im Hintergrund sehen, wenn man verstehen will, was jetzt als nächstes passiert. Das hieß aber auch, noch als kleiner Nachtrag, dass das Erbe des Verstorbenen zwar erstmal an den Bruder ging, aber sobald der eben einen Sohn zeugte, der ja dann der Sohn des Verstorbenen war, ging der Erbteil des Bruders wieder zurück an den Sohn. Das heißt, für den, der die Witwe geheiratet hat, war es mehr oder weniger ein Verlustgeschäft. Er musste für den Sohn ja sorgen, die Frau versorgen, aber am Ende hatte er eigentlich nichts davon, weil er das Erbe ja wieder zurückgeben musste. Naomi gibt Ruth nun genaue Anweisungen, wie sie Boas einen Antrag machen soll. Weil Boas ist der nächste Verwandte, er wäre möglich als Löser, um Naomi zu lösen, um dieses Erbteil zu erhalten in der Familie. Sie wusste nun, Boas ist mit den Arbeitern auf dem Feld, hat dort das Getreide gewurfelt und damals war es üblich, über Nacht das ganze Getreide zu bewachen. Das heißt, dass einer zumindest auf dem Feld blieb, um dort zu schlafen, damit keine Diebe, keine Räuber kommen, um das Getreide zu klauen. Das war so der traditionelle Abschluss der Ernte. Und jetzt, Achtung, es wird romantisch. Ruth badet, sie salbt sich, sie zieht ihr bestes Kleid an, wahrscheinlich legt sie auch jetzt erst ihr Trauergewand ab, noch von dem Tod ihres Mannes. Und danach geht sie auf das Feld, mitten in der Nacht, legt sich zu den Füßen von Boas und deckt seine Füße auf. Das klingt jetzt nach einem bisschen komischen Antrag. Ich weiß nicht, ihr Männer, die ihr verheiratet seid, wie ihr euren Frauen einen Antrag gemacht habt, ob ihr ihnen auch in die Nacht die Füße aufgedeckt habt und euch zu ihren Füßen gelegt habt. Weiß nicht, ob da unbedingt ein Ja draus geworden wäre. Aber dass Ruth das so macht, hat einen bestimmten Grund. Weil sie zeigt damit, dass sie als Bittstellerin zu Boas kommt. Sie zeigt sich nochmal als diese niedrigste Magd, als die sie sich schon bezeichnet hat am Anfang, und sagt, Boas, ich habe eine Bitte an dich, ich bin auf dich angewiesen, auf deine Hilfe. Mitten in der Nacht wacht Boas dann auf, weil er wortwörtlich kalte Füße bekommt. Und dann lesen wir in Kapitel 3, wie sich das Gespräch der beiden entwickelt. Wer bist du? Fragte er. Ich bin Ruth, deine Dienerin, sagte sie. Breite doch den Zipfel deines Gewandes über mich aus, denn du bist der Löser. Da sagte er, Jahwe segne dich, meine Tochter. Was du jetzt getan hast, zeigt deine Treue noch mehr als vorher. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder Armen noch Reichen, und nun sei unbesorgt, meine Tochter. Alles, was du gesagt hast, werde ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß ja, dass du eine tüchtige Frau bist, und es stimmt, dass ich Löser bin. Aber es gibt da noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Ich werde es morgen früh klären, ob er dich lösen will oder nicht. Und wenn er keine Lust dazu hat, dann werde ich es tun, so wahr Jahwe lebt. Doch jetzt bleib liegen bis zum Morgen. Die Bitte von Ruth hängt eng mit dieser Ehebitte zusammen. Wenn sie sagt, breite du deinen Mantel über mir aus, nimm du mich unter deinen Schutz, unter deine Versorgung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Boas war recht erfreut über diesen Antrag. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich ein bisschen verliebt hat in diese junge Frau, die jetzt 3 Monate auf seinem Feld unterwegs war, die so treu für ihre Schwiegermutter sorgte. Und das hat Boas wirklich gesehen. Das sehen wir nochmal in diesem Lob, den Boas Ruth jetzt mitgibt. Weil theoretisch hätte Ruth sich jeden Mann nehmen können, der irgendwie dort rumlief. Wer der begegnet, hätte sie heiraten können. Aber das Ding ist das, hätte sie das gemacht, wenn Naomi wieder allein auf sich gestellt gewesen. Nur durch die Ehe mit einem Löser, mit dem nächsten Verwandten, mit Boas in dem Fall, war es möglich, dass Naomi einen Sohn bzw. einen Enkel bekommt, der wiederum das Erbe weiterführt und sie versorgt. Da ist diese Verbindung zu dem Konzept des Lösers. Doch gleichzeitig zeigt sich auch der Glaube von Boas. Und es gibt nochmal ein richtig gutes Zeugnis über ihn. Weil er akzeptiert das Konzept des Lösers, aber nicht nur für sich, hätte er auch sagen können, ja okay, gut, ich heirate dich, alles ist geklärt, sondern er sagt, rechtlich gibt es noch einen Löser, der näher mit deinem Schwiegervater verwandt ist als ich. Und er hat nach dem Gesetz Gottes das Vorrecht. Erst muss ich mit ihm sprechen. Aber am nächsten Tag, als es zu der Verhandlung über diese Lösesache kommt, lehnt der andere Löser ab. Also hört, okay, ich kann was erben, nimmt das natürlich gerne mit, ist er auch dazu entschlossen, das aufzunehmen und zu lösen. Allerdings, als er dann hört, dass noch eine Heirat dranhängt, dass dann ein Sohn rauskommt, der wiederum das Erbe übernimmt und er eigentlich nichts davon bekommt, lehnt er lieber ab und sagt, nee, da will ich nichts zu tun haben, mach das mal ruhig, Boas. Und so lesen wir dann das Ergebnis dieser Verhandlungen in Kapitel 4. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erbbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und in seinem Heimatort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeugen. Und das ganze Volk, das sich beim Tor versammelt hatte und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Jahwe mache die Frau, die in dein Haus kommt, so wie Rahel und Lea, von denen das Volk Israel abstammt. Schaff dir ein Vermögen in Ephrata und einen Namen in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die Jahwe dir von dieser jungen Frau geben wird, soll deine Familie so werden wie dieses Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. Boas bekommt die Erlaubnis, Ruth zu heiraten. Und den Segen, den die Ältesten ihm mitgeben, gilt eigentlich vor allem für Ruth. Sie soll werden wie die Stammmütter Israels. Und gleichzeitig soll sie Lohn bekommen für ihre Treue, für ihre Liebe, für ihre Barmherzigkeit, und zwar einen unglaublich großen Segen von Gott. Ruth wurde hier in ihre Ruhe geführt. Sie fand die Ruhe, die Naomi ihr die ganze Zeit gewünscht hat. Sie durfte erleben, was es heißt, im Vertrauen auf Gott zu leben und versorgt zu werden. Doch ich glaube, das Ganze, was Ruth hier erlebt, betrifft auch uns. Wie oft versuchen wir aus eigener Kraft Dinge zu schaffen, nutzen vielleicht noch irgendwelche Grauzonen aus, um irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Doch hier in der Geschichte von Ruth lernen wir, auf Gott zu vertrauen und aus dem Glauben an ihn heraus zu handeln. Das bringt uns eigentlich Ruhe. Das bringt uns eigentlich Frieden in unser Herz. Den Frieden, die Ruhe, die Gott uns geben will. Aber ich glaube, aus der ganzen Geschichte können wir insgesamt noch 4 Dinge lernen. 4 Dinge, die ich euch mitgeben will für die kommende Woche, für euer weiteres Leben, für das kommende Jahr. 4 Dinge, die wir von Ruth lernen können. Und zwar das eine ist, Ruth vertraute auf Gott und handelte im Glauben an ihn, im Vertrauen auf ihn, und Gott sorgte für den ganzen Rest. Das ist das Coole bei Ruth. Ruth vertraute auf Gott und Gott sorgte für den Rest. Das zweite ist, egal wie schief unser Leben läuft, Gott führt. Egal wie schief unser Leben läuft, wenn wir die Geschichte von Ruth anschauen, dann läuft da nicht alles richtig. Ne, ihr Mann stirbt, sie muss fliehen in ein anderes Land, sie muss erst mal ein paar Monate irgendwie schauen, wie sie über die Runden kommt mit dem, was sie aufsammelt. Und trotzdem sehen wir, dass so mancher Zufall in ihrem Leben zum Plan Gottes für sie gehörte. Und ich glaube, so gibt es auch in unserem Leben immer wieder mal so manchen Zufall, wo wir denken, na, irgendwo ist doch ein Plan dahinter. Und wir können gewiss sein, dass dahinter immer Gottes Handeln, Gottes Führung für unser Leben steht. Weil er am Ende immer zu dem Ziel kommt, das er für uns bestimmt hat. Das dritte ist, sich zu entscheiden, nach seinem Willen zu handeln, heißt Licht zu bringen. Ruth brachte mit ihrem Glauben, ihrem Vertrauen auf Gott Licht in diese dunkle Richterzeit, wo so viele Menschen ohne Gott lebten, wo so viele Menschen ohne Gott unterwegs waren. In dem, was später dann die Nachbarinnen von Naomi sagen, lesen wir das nochmal betont. Sie sagen, Ruth ist für dich besser geworden als 7 Söhne, die dich hätten versorgen können. Ruth wurde damit ein unglaubliches Zeugnis für Gott in ihrer Welt. Und ich glaube, da können wir auch von ihr lernen, ein Zeugnis zu sein. Ein Licht zu bringen in diese dunklen Zeiten, die teilweise herrschen. Und ich glaube, dass manch einer allein durch das Leben von Ruth, allein durch ihre Fürsorge, ihre Liebe zu ihrer Schwiegermutter, sein Leben nochmal ein bisschen überdacht hat. Nochmal geschaut hat, hey, vielleicht hat sie gar nicht so Unrecht. Vielleicht ist es gut, auf Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben. Und das vierte, was wir hier lernen können aus der Geschichte, ist, Gott belohnt Gehorsam. Er segnet Ruth in ihrem Leben und darüber hinaus.
Dafür, dass sie Nächstenliebe gelebt hat? Dafür, dass sie dieses Konzept des Lösers befolgt hat, was Gott gegeben hat in seinem Gesetz? Dafür, dass sie mit ihm gelebt hat? Und schließlich lesen wir dann am Ende von Buch Ruth, dass sie die Stammmutter von David wurde, die Stammmutter der Könige Israels und letztendlich auch eine der Mütter Jesu. Und ich glaube, so wie Gott Ruth damals gesegnet hat für ihr Vertrauen, für ihren Glauben, so will Gott auch uns heute segnen. Wenn wir mit ihm gehen, wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm im Vertrauen auf seine Versorgung unterwegs sind. Amen. Ich würde gerne mit euch eine Gebetsgemeinschaft machen. Wem es möglich ist, der darf dazu gerne aufstehen, dürft aber auch sitzen bleiben bei der Wärme, das ist vollkommen okay.